nachdem wir uns die meisten schon heute Morgen gesehen haben, aber doch einige neu sind in dem Sinne, dass wir uns heute früh nicht sahen, kann ich mich in knappen Worten vorstellen. Ich heiße Benedikt Peters. Ich wohne in der Schweiz am Bodensee. Der Ort heißt Arbon. Ich bin verheiratet. Meine Frau heißt Helene. Wir haben 4 Kinder. Seit 19 Jahren, ja, kommen wir in Arbon zusammen. Wir begannen damals zu viert, bald waren wir nur noch zu zweit, meine Frau und ich. Und wir wussten schon nicht, ob wir überhaupt aufgeben sollen oder nicht. Und wir waren daran aufzugeben, aber der hat das einfach verhindert und hat dann Wachstum geschenkt. Wir durften erleben, dass die Versammlung gewachsen ist, dass Menschen zum Glauben kamen und durch diese wieder Menschen zum Glauben kamen. Und so sind wir jetzt an die 60 Geschwister, Erwachsene, etwa gleich viele Kinder und Jugendliche, die dort zusammenkommen. Seit 4,5 Jahren mache ich das vollzeitlich, was ich vorher schon seit etlichen Jahren tat. Also ich stehe in einem vollzeitlichen, übergemeindlichen Lehr- und Verkündigungsdienst. Das heißt, dass ich Gelegenheit habe, in ziemlich viele Gemeinden hineinzusehen, in verschiedenen Ländern Europas, auch manchmal außerhalb Europas, aber zur Hauptsache Europas, Südeuropas, also Italiens, Spaniens, Albaniens, Kroatiens, Bulgariens, Russlands und anderer Länder. Nun, das Thema, das wir uns für diese Tage vorgenommen haben, lebendige Gemeinde. Wir wollen uns fragen, was denn das Entscheidende ist. Und wir wollen uns dabei natürlich selbst beständig fragen, wie es um uns steht. Leben und Wachstum gehören zusammen. Wachstum ist eine Funktion des Lebens. Und so müssen wir uns natürlich fragen, ob das, was wir in der Schöpfung wahrnehmen und als selbstverständlich ansehen, ob wir das auch an uns selbst und auch als Gemeinde feststellen können, Wachstum. Der Schöpfungsbericht beschreibt uns, wie alles Lebendige wächst und sich vermehrt. Wachstum und Vermehrung. Und wo kein Wachstum da ist und keine Vermehrung da ist, haben wir viel Grund, uns zu fragen, ob Leben überhaupt da sei und wenn Leben da ist, ob es nicht durch Krankheit gehindert sei. Nun, wir fragen uns dann natürlich, worin müssen wir denn wachsen? Ich lese jetzt eine Reihe von Stellen aus dem Neuen Testament, welche von Wachstum reden. Ohne sie näher zu erläutern. Epheser 2, Vers 21. Hier heißt es, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Epheser 4, die Verse 15 und 16, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich, das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Kolosser 1, Vers 10. Ein Gebet des Paulus für die Gemeinde in Kolosse, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Kolosser 2, Vers 19. Festhaltend das Haupt, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bande Darreichung empfangend und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken, wie es billig ist, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe eines jeden Einzelnen von euch zu allen gegeneinander überströmend ist. 1. Petrus 2, Vers 2. Wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf das ihr durch dieselbe wachset. Zur Errettung und eine letzte Stelle, 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Wir sehen hier schon, dass wir in eine bestimmte Richtung wachsen, wenn Leben da ist. Wir wachsen zum Herrn hin und wir wachsen dann auch zueinander hin. Wir wachsen zusammen und wir wachsen gemeinsam. Und kommen so zur Reife, zum Erwachsensein. Und ein Zeichen eben der Reife und des Erwachsenseins ist Vermehrung. Man spricht im Bereich der Biologie von Geschlechtsreife. Und dann vermehrt sich das Leben. Das ist im Plan des Schöpfers für das Leben vorgesehen. Und das gilt auch für das geistliche Leben. Und wir stellen fest, wie der Herr beständig in all seinen Belehrungen Vergleiche hergestellt hat mit dem natürlichen Leben. Saat und Ernte, Säen, Wurzeln treiben, aufgehen, Frucht tragen, ernten. Das sind Vergleiche, die der Herr verwendet. Nun, es muss uns hier deutlich werden, dass der, der das Leben gibt, Gott ist und darum der, der Wachstum wirkt, auch Gott ist. Vielleicht scheint uns das banal, aber es ist vielleicht doch nicht ganz so banal, dass wir das vor Augen halten. Gott gibt das Wachstum. Ich lese dazu einen Vers aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 3, Verse 6 und 7. Hier sagt Paulus, 1. Korinther 3, die Verse 6 und 7. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Gott gibt das Wachstum. Und Paulus sagt, der begießt und der pflanzt ist nichts, in dem Sinn, er kann sich selbst nicht zugute schreiben. Keine Ehre gehört ihm, alle Ehre gehört Gott, alles Leben kommt von ihm und alles Wachstum wird durch ihn gewirkt. Aber daraus zu schließen, ja, in dem Fall sind wir gar nicht beteiligt. Geschieht das alles an uns, ohne dass wir wissen, wie und was uns geschieht? Als ob wir bloße Marionetten seien oder bloße Röhren, durch welche irgendetwas läuft. So ist es nicht. Paulus sagt, ich habe gepflanzt. Er hat also gearbeitet. Und er sagt, Apollos hat begossen. Apollos hat also gearbeitet. Aber das Leben kommt von Gott. Das Wachstum kommt von Gott. Sein Wachstum geschieht an uns und durch uns. Und so erinnere ich noch einmal an diese beiden Verse, die wir schon lasen, Epheser 4, 15 und 16, Kolosser 2, 19. In beiden Versen steht, dass es unsere Sache ist, festzuhalten, die Wahrheit festzuhalten, das Haupt festzuhalten. Das heißt, wir müssen zusehen, dass Gott in uns und an uns dieses Wachstum wirken kann. Und wir können es offensichtlich hindern. Wir können es nicht wirken, das Wachstum, aber wir können es hindern. wir können Gott und seinen Absichten im Weg stehen. Also fragen wir uns, woran liegt es, dass wir Wachstum erleben, dass wir wachsen, als Gemeinde wachsen, dass das Leben sich entfalten kann, ausbreiten kann, mehren kann, eben sich lebendig erweisen kann. Ich kann ganz plump fragen, was müssen wir tun, um zu wachsen? Ich nenne drei Prioritäten, die wir vor Augen haben müssen, wenn es um Wachstum geht. Nun, es ist uns allen bewusst, Gemeindewachstum, das ist ein Schlagwort. Vielleicht der letzten 10 oder 15, ja, schon 20 Jahre. Und wir verknüpfen mit dem, was wir gehört haben von Gemeindewachstum und Gemeindewachstumsbewegung, nicht immer nur gute Gedanken. Es ist ein inzwischen auch belasteter Begriff. Ja, woran liegt denn Wachstum? Ich nenne eine erste Priorität: der Einzelne ist wichtiger als die Gemeinschaft. Die Gemeinde besteht aus einzelnen Glaubenden. Und die Gemeinde wird nur so viel wachsen, als der Einzelne wächst. Das bedeutet, dass die persönliche Hingabe des Einzelnen durch nichts zu ersetzen ist, durch gar nichts. Und wenn wir dieses Verlangen haben, dass unsere Gemeinde sich als lebendige Gemeinde erweist und wächst und sich mehrt, wächst zum Herrn hin, wächst zur Reife und sich auch ausweitet und vermehrt, dann müssen wir zusehen, wir kommen nicht drum herum, dass wir, du und ich, ein Leben der persönlichen Hingabe leben. Das ist durch keine Programme zu ersetzen, das ist durch keine Methoden zu ersetzen, das ist auch durch keine noch so ausgeklügelte oder durch kein noch so ausgeklügeltes System der übergeordneten Gemeinschaft, die irgendwie funktioniert, durch ein Regelwerk von Bestimmungen zu ersetzen. Die persönliche Hingabe ist eine unerlässliche Bedingung. Der Einzelne ist also wichtiger als die Gemeinschaft, wenn es darum geht, dass die Gemeinde wachsen soll, sich als lebendig erweisen soll. Das zeigt einmal deine und meine Verantwortung. Und wenn es dir ganz ernst ist darum, wenn du das begehrst in deinem Herzen, dann ist das Erste, was du, das Erste, was ich zu tun habe, ist nicht, dass wir herumschauen und gucken, was in der Gemeinde muss jetzt anders werden. Sondern das Allererste, was wir zu tun haben, ist, wie muss meine Beziehung zum Herrn anders werden? Das ist aber gleichzeitig eine gewaltige Ermunterung. Warum? Weil Gott tatsächlich durch den Glauben und durch die Hingabe Einzelner das Wachstum in der Gemeinde wirkt. Und es kann sein, dass er hier unter uns, in der Versammlung, wo wir zu Hause sind, das Herz sucht, das ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Die Geschichte des Volkes Gottes im Alten Testament und auch im Neuen Testament, die Geschichte der christlichen Kirche, liefert unzählige Beispiele dafür, wie Gott immer wieder eine Neubelebung seines Volkes gewirkt hat durch Einzelne, die sich vom Herrn wirklich ergreifen ließen, rufen ließen, zu ihm in seine Gemeinschaft, in seine Gegenwart ziehen ließen und ihr Leben ihm dahingaben. Und warum sollten wir das nicht als eine Möglichkeit sehen? Warum solltest du das nicht als eine Möglichkeit sehen, dass der Herr dich verwenden will zum Segen für die Geschwister, um die Gemeinde, das gemeinschaftliche Zeugnis, das Zeugnis nach außen, das Zeugnis vor Gott zu beleben? Dann die zweite Priorität: das Innere ist wichtiger als das Äußere. Das Wachstum der Gemeinde geschieht von innen nach außen. Es ist das innere Wachstum, welches sich im äußeren Wachstum äußert, sich im äußeren Wachstum niederschlägt. Nun, wir denken, das sei auch eine Binsenwahrheit. Wir denken, dass wir das genau kapiert hätten, dass es Gott auf das Innere ankommt. Ja, wir haben es schon verstanden mit unserem Verstand, aber unsere Herzen gehen da nicht immer mit. Und so haben wir eine fatale Anfälligkeit dafür, dass wir auf Äußeres achten. Wir schauen, was ist da für ein Chor? Wie gut läuft das Programm? Oder wie sehen die Gottesdienste aus? Also dass Äußeres sehr leicht und sehr schnell wichtiger wird als das Innere. Nun, der Herr hat einige ziemlich deutlichen Worte darüber gesagt zu seinen Zeitgenossen. Ich lese nur eine Stelle in Lukas 11, die Verse 39 und 40. Nun, wir haben ja nicht die Art, wenn wir die Evangelien lesen und wenn wir von seinen Urteilen über die Pharisäer lesen, uns angesprochen zu fühlen. Aber vielleicht sollten wir uns manchmal angesprochen fühlen. Lukas 11, 39 und 40. Der Herr aber sprach zu ihnen: Jetzt, ihr Pharisäer, reinigt ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Toren hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht. Selbst ein so bewährter Knecht des Herrn und ein Mann mit solcher Einsicht in die Wege Gottes wie der Prophet Samuel ließ sich täuschen und hat das Äußere für wichtiger angesehen als das Innere. Wir kennen die Geschichte. Die Berufung des von Gott gesalbten Königs. Und Samuel sieht den Ältesten, den Hochgewachsenen, den prächtigen Eliab und denkt sofort, das ist der Gesalbte des Herrn. Und der Herr muss ihm sagen, nein, warum schaust du auf das Äußere? Der Herr schaut auf das Herz. Auch David musste das lernen, er musste es lernen durch demütigende Erfahrungen, dass der Herr an nichts so sehr Lust hat wie an Wahrheit im Innern. Psalm 51, der Vers 6. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. In seinem Bußgebet nach seiner Sünde mit Bathseba und nach seiner Sünde an Uriah. Du hast Lust an Wahrheit im Innern. Also unsere innere Beziehung zum Herrn, oder nennen wir es einmal so, wie man das früher gerne nannte, unser verborgener Wandel mit dem Herrn, das ist das Entscheidende. Und das ist durch nichts zu ersetzen. Nun, wir haben uns gerade gestern unterhalten über das Beispiel von jemandem, der einfach die äußeren Formen und auch die Sprache und die Redewendungen des Volkes Gottes sehr gut kannte. Kannte die Sprache Kanaans, wusste, wie man sich verhält in gewissen Kreisen äußerlich, wie man sitzt, wann man aufsteht, wie man ein Lied vorschlägt und so weiter. Und kam damit ziemlich weit. Man kann sehr weit damit kommen, dass man ganz einfach die korrekten Formen und die korrekte Sprache beherrscht. Der Herr hat Lust an Wahrheit im Innern. Und diese innere Beziehung zum Herrn ist das, was ich als zweites nenne, durch nichts zu ersetzen, durch gar nichts. Wir können uns selbst täuschen, die Bibel redet davon und darum sagt die Bibel wiederholt, betrügt nicht euch selbst. Wir können uns selbst täuschen, wir können auch die Geschwister täuschen. Gott können wir nicht täuschen, geht nicht. Und so kommt es wirklich auf unser Herz drauf an. Das ist ja unser Inneres, unser Herz. Dann die dritte Priorität, die ich nenne. Die Beziehung zum Herrn, und denken wir, wir reden ja von Gemeinde und Gemeinschaft. Die Beziehung zum Herrn ist wichtiger als die Beziehung zueinander. Die Beziehung zum Herrn ist wichtiger als die Beziehung zueinander, denn es ist ja erst die Beziehung zum Herrn, welche die Beziehung zueinander begründet. Warum sind wir heute Abend hier? Warum treffen wir uns am ersten Tag der Woche? Und sitzen verschiedene Menschen da, Männer, Frauen, Ältere, Jüngere. Warum? Was ist es denn? Ist es, weil wir einander so gern haben? Oder weil wir herausgefunden haben, ach, wir haben ja gemeinsame Interessen, gemeinsame Veranlagungen, gemeinsame Neigungen. Wir sind alles so fidele Leute oder irgend so etwas. Ganz sicher nicht. Was ist es denn, das uns zusammenbringt, dass wir uns immer wieder in einem Raum gemeinsam treffen und uns auch bei anderen Gelegenheiten treffen, mehrere von uns, was ist es denn? Der gleiche Herr hat uns alle gezogen. Es ist also die Beziehung zu ihm, welche die Beziehung zueinander begründet. Und so sehen wir, dass ich eigentlich jetzt von drei Seiten immer wieder auf das Gleiche gekommen bin. Die Beziehung zum Herrn ist das alles Entscheidende. Die persönliche Beziehung eines jeden Einzelnen. Und daraus wächst das Weitere. Nun, wir sind auch hier sehr versucht. Wir sehen, dass es nicht ganz so funktioniert in der Gemeinschaft, wie wir es gerne hätten. Und dann meinen wir müssen lernen, wie man Konflikte bewältigt. Man kann Seminare besuchen zur Konfliktbewältigung. Man muss einfach lernen, die richtige Technik miteinander umzugehen. Dann kann man miteinander auskommen. Nun, vielleicht hat das seinen Stellenwert, aber einen ganz sicher einen untergeordneten. Denn die Gemeinschaft der Heiligen Gottes ist doch noch ein bisschen etwas anderes, als einfach, dass es uns gelingt, miteinander auszukommen. Gemeinschaft ist schon etwas anderes. Die Beziehung zum Herrn ist es, welche die Beziehung zueinander herstellt und wirkt. Das Volk Gottes im Alten Testament wurde aus Ägypten herausgeführt, und dann hat Gott dieses Volk seinem Willen unterworfen. Er hat geredet. Und sein Reden sorgte dafür, dass nachher alles an seinem Platz war. Und wir lesen 4. Mose Kapitel 1. Dann wird von den verschiedenen Stämmen gesprochen im Volk Israel, von den Häuptern dieser Stämme. Und nachher wird einem jeden Stamm ein Platz gegeben. So dass also Josef, ich nenne jetzt einfach Beispiele, also das ist jetzt nicht ganz so, wie es da steht. Josef hatte links neben sich Simeon und rechts neben sich Issachar. Und Dan hatte links neben sich Gad und rechts neben sich Aser. Also sie waren in Nachbarschaft zueinander gesetzt. Aber was war es denn, das ihre Position festlegte? Ihre Beziehung, wozu? Zum Haus Gottes, das in der Mitte war. Und wenn wir 4. Mose 1 lesen, dann sehen wir, dass jeder seinen Standort bekommt, immer in Relation zum Haus Gottes. Östlich von der Wohnung, nördlich von der Wohnung, südlich von der Wohnung, so heißt es immer. Und wenn wir uns das einmal vorstellen, einmal sinnlich vorstellen, wie das war, das Haus Gottes in der Mitte und alle in Beziehung zu diesem Haus gesetzt, das schuf die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Also die Beziehung zum Herrn ist das Grundlegendste. Nachdem ich jetzt diese Prioritäten genannt habe, wollen wir uns dem Gegenstand jetzt etwas mehr nähern. Die Gemeinde, das Haus Gottes. Ich sprach vorhin vom Alten Testament. Wir wollen jetzt einmal miteinander vergleichen das Haus Gottes im Alten und im Neuen Testament. Das Haus Gottes im Alten Testament, die meisten von uns sind damit vertraut, wahrscheinlich sogar sehr gut vertraut. Wir haben alle schon Modelle gesehen oder mindestens in Büchern, illustrierten Büchern gesehen, Bilder von Modellen oder von einem Modell des Hauses Gottes im Alten Testament. Das Muster der Stiftshütte und auch des Tempels sehr detailliert. Der wird alles ganz genau reglementiert. Die Werkstoffe werden genau genannt, welche Werkstoffe und welcher Werkstoff wofür. Dann werden ganz genaue Zahlenangaben gemacht. Der Vorhof so lang, so breit, genau so viele Säulen. welche den Vorhof tragen, dann die Wohnung, genauso viele Decken, genauso breit, genauso lang, genau in so vielen Stücken, aus so vielen Stücken zusammengesetzt. Die Bretter der Wohnung genau gezählt, genauso viele Bretter an der östlichen Wand, an der nördlichen und an der südlichen, alles genau gezählt und der ganze Gottesdienst genau reglementiert. Die Gewänder der Priester genau beschrieben, welche Opfer sie wann und auf welche Weise darbrachten. Nun, uns ist bekannt, dass alles, was im Alten Testament geschrieben ist, uns zur Belehrung geschrieben ist. Die alttestamentlichen Geschehnisse und Einrichtungen, Schattenbilder auf neutestamentliche Wirklichkeiten. Und jetzt vergleichen wir das neutestamentliche Haus Gottes mit dem alttestamentlichen Haus Gottes. Und wir stellen fest, dass für das neutestamentliche Haus Gottes derlei Angaben vollständig fehlen. Wir haben keine Angaben über die zahlenmäßige Idealgröße des neutestamentlichen Hauses Gottes. Und ich beziehe das jetzt auf die örtliche Versammlung, denn das ist es ja, was uns interessiert. Wir reden vom Leben der Gemeinde und darum von der örtlichen Versammlung. Wir haben keine Angaben dazu. Wir haben eine Mindestzahl, ja. Aber nachher keine Angaben, Idealgröße 50 oder Idealgröße 120. Nichts dergleichen. Wir haben keine Angaben zur Häufigkeit und zum Zeitpunkt der Zusammenkünfte. Wir stellen fest, dass die Christen in der ersten Zeit sich täglich trafen. Aber wir haben keine Anweisung, so wie im Zusammenhang mit der Stiftshütte, wo ganz genau gesagt wurde, an welchen Tagen, in welcher Weise, welches Opfer darzubringen war. Und wie viele Opfer, genau reglementiert für das Neue Testament, nichts dergleichen. Wir haben keine Angaben für die Abfolge der verschiedenen Ausübungen der Dienste bei den Zusammenkünften. Es wird nicht gesagt, wir müssen mit einem Lied anfangen oder wir müssen mit einem Gebet anfangen. Wird nichts gesagt. Wir haben auch keine Angaben über die Länge der Zusammenkünfte. 45 Minuten, 1 Stunde 15 Minuten. Dort, wo ich zum Glauben kam, in Pakistan und in Indien, war es üblich, dass man sich um 9 Uhr am ersten Tag der Woche traf und das ging bis 1 Uhr, 4 Stunden. Ist das so lange? Darf man so lange? Wir haben keine Angaben dazu. Wir haben auch keine Angaben dazu, in welcher Weise wir uns jetzt zusammensetzen. In Indien ist es so, dass man auf dem Boden sitzt, das sind einfach Teppiche, also Strohmatten, nicht Teppiche, Matten, Strohmatten, man sitzt am Boden. Und meistens, wenn die ganze Versammlung betet, dann knien die meisten, weil das dort einfach normal ist. Müssen wir knien? Oder darf man auch stehend beten? Wir haben keine Reglementierung zu diesen Fragen. Auch nicht darüber, in welcher Form, in welcher Weise wir das technisch lösen, Sammlungen durchzuführen. Wir lesen von Sammlungen, sie geschahen, aber wie das geschah, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob ein Beutel herumgereicht wurde. Wir wissen nicht, ob es so gemacht wurde, wie es Georg Müller dort tat in Bristol. Die haben einfach einen Kasten irgendwo aufgestellt, wo jedermann wusste, wo er war. Und da konnten die Geschwister, wann sie wollten, irgendwann etwas da einlegen. Muss man es so machen oder muss man es anders machen? Es wird uns nicht gesagt. Wir haben nicht einmal über das, was wir sicher nicht zu Unrecht als das Zentrum, den Mittelpunkt des Gemeindelebens bezeichnen, das Mahl des Herrn. Wir haben keine Angaben über die Art, wie das ablaufen muss. Ich weiß noch gut, dass ich das erste Mal in eine Versammlung kam, das war hier in Deutschland, und dann versammelten wir uns zum Brotbrechen und die hatten dort ein Glas, aus dem sie getrunken, also nicht ein Zinnbecher, ein Glas. Und da habe ich geguckt. Noch nie gesehen. Ja, wir sagten, dass es Rotwein sein muss. Nun, wir verwenden meistens Rotwein der Analogie wegen Rot, Blutfarbe. Aber das ist kein Gebot. Also wir merken, zu all diesen Dingen sagt das Neue Testament nichts. Nun bin ich aber der Überzeugung, dass dieser Entsprechung wegen, die zwischen Altem und Neuem Testament besteht, das neutestamentliche Haus Gottes, also die örtliche Versammlung, mindestens so komplex strukturiert ist wie die Stiftshütte. Mindestens. Wir dürfen das als gegeben voraussetzen, denn das neutestamentliche Haus Gottes ist doch wohl herrlicher als das alttestamentliche Haus Gottes. Die Ordnung oder die Ordnungen der neutestamentlichen Gemeinde müssen also genauso komplex sein wie die Ordnungen des alttestamentlichen Gottesdienstes. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Während die Vorschriften für die Stiftshütte und den Gottesdienst der Stiftshütte oder des Tempels äußerlich waren, sind die Ordnungen der neutestamentlichen Gemeinde geistlich. Geistlich. Es sind also geistliche Ordnungen. Kennt ihr Harold St. John? Das ist ein bisschen ein schwieriger Name, ich finde es immer so schwierig, den auszusprechen. Harold St. John würde man gerne sagen und dann wissen alle, wer gemeint ist. Aber scheinbar müsste man das so sagen. Naja, der Vater der Patrizier St. John, die ja viele Kinderbücher geschrieben hat. Und sie hat ein Buch geschrieben über ihren Vater, Reisender in Sachen Gottes. Ein Buch, das mich sehr berührt hat beim Lesen. Ein wirklicher Knecht des Herrn. Und er hat ganz am Ende seines Lebens, als er schon so schwach war, dass er bettlägerig war, konnte nicht mehr aufstehen, da bat er einmal, dass man ihm einen Bleistift und Papier bringe. Und dann hat er seine Gedanken zu Papier gebracht über das, was ihm nach 50 oder mehr Jahren Dienst in den Versammlungen, er ist ja bekanntlich in den Versammlungen der Brüder aufgewachsen, hat gedient, auf allen Kontinenten gedient, aber auch in vielen anderen Kreisen gedient. Und er hat dort aufgeschrieben, was er nach 50, 60 Jahren Dienst im Haus Gottes unter den Heiligen Gottes gelernt hat über das Entscheidende der Gemeinde. Ich lese ein paar Sätze daraus vor. Was er sagt, ist Folgendes, unter anderem Folgendes. Da uns das Neue Testament lediglich Beispiele liefert und uns erzählt, was die Gläubigen des ersten Jahrhunderts taten, indem es dem Leser gewöhnlich zutraut, sich daraus selbst ein geistliches Urteil zu bilden. Daher muss in gegenseitiger Liebe eine große Breite im Anerkennen örtlicher Eigenheiten und Unterschiede gewährt werden. Nun, ich meine auch, das ist ein Merkmal des Lebens, dass wir im Leben und in den Lebensäußerungen der Geschöpfe, die Gott erschaffen hat in der Natur, wir sehen Übereinstimmungen, aber wir sehen immer auch Vielfalt. Und Gleichschaltung, Einförmigkeit, Uniformität ist kein Zeichen des Lebens. Und er sagt, das ist eigentlich so zu erwarten, weil wir ja im Neuen Testament nur Beispiele finden und uns dort erzählt wird, wie es die Gläubigen machten. Solche Unterschiede können nebeneinander bestehen, ohne dass die Gemeinschaft deshalb aufgekündigt werden muss. Nun, Harold St. John kam ja bekanntlich aus einer, dort war er zum Glauben gekommen, aus einer extrem exklusiven Richtung. Wie hießen die? Ich glaube, Low Brethren. Ja. Aber er wurde vom Herrn geführt, ließ sich auch vom Herrn führen in einen viel weiteren Kreis der Tätigkeit, Wirksamkeit und auch der wirklich gelebten Gemeinschaft mit den Geliebten, mit den Heiligen Gottes. Und auf dem Hintergrund verstehen wir diese Aussage natürlich besonders gut. Solche Unterschiede können nebeneinander bestehen, ohne dass die Gemeinschaft deshalb aufgekündigt werden muss. Es gibt kein festes Muster der Gemeindeordnung im göttlichen Buch. Außer, und da nennt er zwei Dinge, der Führung durch Älteste, Titus 1,5, der Führung durch den Heiligen Geist, welche in Zeiten geistlicher Freiheit vorherrscht, aber in Zeiten geringerer Geistlichkeit eingeschränkt ist. Wegen der Beweglichkeit der Gemeindeordnung muss das meiste offen bleiben und darf nicht im Gewand von Geboten daherkommen. Das war jetzt einfach eine Beobachtung, aber fragen wir uns, worin besteht denn die Ordnung oder die Ordnungen des Neuen Testaments, wenn sie nicht äußerlicher Art sind, primär? Natürlich sind ein paar äußerliche Dinge, die müssen wir miteinander regeln, aber die sind nicht als Gebot vorgeschrieben. Wir müssen uns örtlich darüber verständigen, wann wir uns treffen, sonst können wir uns nicht treffen. Und das muss regelmäßig geschehen, sonst gibt es keine Gemeinschaft, keine Kontinuität in der Gemeinschaft. Aber die eigentlichen Ordnungen, auf die es wirklich darauf ankommt, das Herz des Gemeindelebens, worin bestehen denn diese Ordnungen? Ich nenne zwei Dinge. Und das scheint zunächst so simpel, dass wir denken, ja, wer mag denn davon von Komplexität reden? Soll das komplex sein? So was Einfaches? Zwei Dinge machen die geistliche Ordnung der örtlichen Versammlung aus. Erstens die Gegenwart des Herrn unter den Seinigen. Zweitens, ist eigentlich das Gleiche, anders ausgedrückt, die rechte Beziehung zum Herrn und die rechte Beziehung zum Bruder. Also die Beziehung zum Herrn und die Beziehung zum Bruder. Das ist alles. Wirklich alles? Wirklich alles. Wie einfach ist das? Aber gleichzeitig, wie tief und wie komplex. Ein Vergleich. Es ist nicht schwierig, eine Ehe zu definieren. Das ist ganz einfach, eine Ehe zu definieren. Mann und Frau, die sich für den Rest ihres Lebens verbinden. Ich habe jetzt nicht alle Bedingungen genannt, aber darauf kommt es an. Das ist eine Ehe. Mann und Frau, die bezeugen, vorzeugen, öffentlich bekennen, wir wollen von heute an zusammen leben. Gehören zusammen, nur wir, ausschließlich, das ist sehr einfach definiert, die Ehe. Aber eine Ehe, wie komplex sind all die Beziehungen der Gemeinschaft einer Ehe. Ungeheuer komplex. Im Januar werden es 20 Jahre sein, dass ich verheiratet bin. Und es ist wirklich so, dass die Beziehung, die ich mit meiner Frau habe, wo man doch denken könnte, naja, da kennt man sich, da gibt es nichts Neues mehr, die Beziehung ist fest, ist geregelt, ist einfach eine Sache, die läuft auf Knopfdruck, ist nicht so. Ist ungeheuer komplex, ungeheuer tief, reich, nicht leicht, manchmal auch kompliziert. Sehr komplex. Es gibt wohl nichts Komplexeres als Beziehungen zwischen Personen. Und jetzt denken wir uns einmal Folgendes. Die Gemeinde besteht aus der Beziehung all derer, die zum Herrn gehören. Und wenn wir hier 50, 60, 70 Geschwister sind, in der Versammlung, die sich hier trifft, an der Reinhold-Frank-Straße, dann sind 50, 60 oder mehr Personen, welche in einer Beziehung stehen zum Sohn Gottes. Zu einer unendlichen Person. Eine Beziehung von einer Tiefe, von einer Komplexität, die sich doch nie ausloten lässt. Und wie diese Beziehung zu unterhalten ist, zu fördern ist, zu stärken ist, zu schützen ist, zu bewahren ist, zu verteidigen ist, darum geht es in der Gemeinde. Das ist das Herz des Gemeindelebens. Und dem muss alles dienen, was wir tun. Wir kommen doch nicht zusammen und beten, damit wir gebetet haben. Wir kommen zusammen, um mit dem Herrn in Beziehung zu stehen, zu ihm zu reden, dass er zu uns rede. Wir kommen doch nicht zusammen und singen einfach Lieder, dass wir schön gesungen haben. Wir kommen zusammen und singen dem Herrn Lieder. Es geht immer um unsere Beziehung zu ihm. Und dann, wenn wir bedenken, Daraus, dass wir jetzt alle als Einzelne in Beziehung gesetzt sind zum Herrn, sind wir auch zueinander in Beziehung gesetzt. Wir haben also ein ganzes Geflecht von Beziehungen. Und das ist dermaßen komplex, das kann nur Gott überschauen. Wir können ein wenig ahnen, wie reich das ist. Aber wir können es uns nicht ausmalen, wie reich das einmal sein wird und wie wir das einmal sehen werden in der Herrlichkeit. All die Beziehungen eines jeden Erlösten zum Herrn und zueinander. Aber dann werden diese Beziehungen vollkommen sein, durch nichts verhüllt, auch nicht verbogen, nicht gehindert. Das muss eine unendliche Fülle sein und eine unbeschreibliche Schönheit. Das ist Leben. Wir reden ja von Gemeinde und von lebendiger Gemeinde. Also hierauf kommt es an. Man kann Leben übrigens definieren. Oder hat er das einmal versucht zu definieren? Was ist Leben? Nun, das sind so Dinge, wir wissen, was es ist. Und wenn einem gewissermaßen die Pistole vor die Brust gesetzt wird, definieren das einmal, sind wir sprachlos und wissen nicht, was wir sagen sollen. Man kann Leben definieren als eine Summe von Beziehungen. Wenn wir vom Schöpfungsbericht herkommen, dann wird uns das fast nahegelegt. Adam wird erschaffen und es heißt von ihm, er wurde eine lebendige Seele. Und dann wird von allen Beziehungen berichtet, in die Adam hineingestellt war. Die erste und alle übrigen begründende Beziehung war die Beziehung zu seinem Schöpfer. Nachher die Beziehung zu seiner Frau. Und dann die Beziehung zu den Tieren. Die Beziehung zum Erdboden. Beziehungen, das ist Leben. Und so das Leben der Gemeinde besteht in Verbindungen. Verbindung zum Herrn und dadurch Verbindungen untereinander. Und lebendige Gemeinde, das heißt eine Gemeinde, in der die Beziehung eines jeden Einzelnen zum Herrn offen ist, frei ist, offen im Sinn von nicht blockiert, wo die Beziehung besteht, intakt ist und zueinander. Nun, wir haben uns an solche Ausdrücke gewöhnt, dass wir vielleicht innehalten müssen, stillsitzen müssen und uns einmal darüber Gedanken machen müssen, was das denn eigentlich bedeutet, die Tragweite solcher Aussagen. 1. Korinther 3, Vers 11. Der Herr ist der Grund der Gemeinde. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Er ist der Grund der Gemeinde. Der Herr ist der Eckstein der Gemeinde. Epheser 2, Vers 20. Die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Der Herr ist das Haupt der Gemeinde. Wir haben diese Verse gelesen. Epheser 4, 15, 16. Nun merken wir, das sind ja alles Beziehungen. Die Gemeinde verhält sich zum Herrn so wie das Haus zum Fundament. Das ist ein Verhältnis. Die Gemeinde verhält sich zum Herrn so wie die Mauern zum Eckstein. Das ist ein Verhältnis, ausgerichtet auf diesen einen. Die Gemeinde verhält sich zum Herrn so wie der Leib zum Haupt. Das ist eine Lebensbeziehung, ein Verhältnis. Das macht das wirkliche Wesen der Gemeinde aus. Die Beziehung der Erlösten zum Herrn selbst. Und darum sage ich, die Gegenwart des Herrn ist das alles Entscheidende an der Gemeinde. Ich werde darauf immer wieder zurückkommen. Von verschiedenen Seiten her. Matthäus 18, Vers 20. Nun, ich denke, die meisten, die hier sind, sind mit der Brüderbewegung vertraut, mit der Brüderversammlung. Und die hat sicher ihre Stärken und ihre Glanztage gehabt und auch andere Tage gehabt und auch ihre Schwächen. Aber was wirklich dieser ganzen Bewegung den Ausweis gibt, also dass ich davon überzeugt bin, das war wirklich ein Werk Gottes, ein Wirken des Heiligen Geistes, ist, dass wie als Grundüberzeugung, als Grundcredo der ganzen Brüderbewegung, doch Matthäus 18,20 steht, zwei oder drei versammelt in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und wenn wir das wirklich begriffen haben, es geht um den Herrn, die Beziehung zu ihm, und zwar er in der Mitte, dass er wirklich das Entscheidende ist. Ja, die Gemeinde verhält sich zum Herrn wie der Körper zum Geist. Ein Körper ohne Geist, furchtbar. Das ist eine Leiche. Es gibt kaum etwas so für uns so abstoßend und etwas, das uns so zuwider ist, eine Leiche. Aber ein lebendiger Körper, wo ein Geist drin ist, ist doch etwas ganz anderes. Oder gibt es etwas so Jämmerliches oder etwas auch so Trauriges wie ein Haus ohne Fundament? Ein Haus, aber kein Fundament, das ist gar kein Haus. Da mag gar niemand rein. Da will niemand wohnen. Oder denken wir an einen Leib und ein Haupt, geradezu makaber. Die Beziehung zum Herrn, das ist das alles Entscheidende. Ist aber seine Person das alles Entscheidende, dann muss ich doch um alles in der Welt zusehen, dass ich eben in der Erkenntnis zu ihm wachse, dass meine Beziehung zu ihm immer stärker wird, dass um nichts in der Welt diese Beziehung, die ich zum Herrn habe, irgendwie gefährdet wird, kompromittiert wird, angetastet wird oder sogar unterbrochen wird. Was ist denn Tod? Wenn wir von lebendiger Gemeinde reden, dann haben wir das Gegenteil, tote Gemeinde. Was ist denn eine tote Gemeinde? Eine tote Gemeinde ist wie ein Körper ohne Geist. Ein Toter sieht ja immer noch gleich aus, nicht wahr? Die Leiche jemandes, der gestorben ist. Ja, man erkennt ihn, ja, das ist ja der Mann. Und es ist doch nicht der Mann, weil das Entscheidende fehlt. Tod heißt Trennung, Auflösung der Beziehungen. Wir lesen im Neuen Testament von einer toten Gemeinde, bei der genau das gekappt ist, was das Entscheidende ist, diese Beziehung zum Herrn Laodicea. Bei dieser Gemeinde sagt er, ich stehe draußen. Eine Gemeinde, bei der äußerlich alles da war, reich, da war sicher Programm, da war sicher Betrieb, da ist sicher viel gelaufen und die Gemeinde war tot. Sie hatte die Beziehung zum Herrn verloren, der Herr stand draußen. Er sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ja, seine Person ist das alles Entscheidende. Und auf dieser persönlichen Gemeinschaft, aus dieser persönlichen Gemeinschaft zum Herrn wächst die Gemeinschaft in der Versammlung der Seinigen, wächst das, was der Herr mit Gemeinde gewollt hat. Und das ist der Grund, warum ich jetzt im Folgenden und auch morgen und übermorgen nicht, wie wir es gewöhnlich tun, wenn wir uns über Gemeindegedanken machen, über örtliche Versammlung Gedanken machen und über Gemeindeleben. Ich werde nicht von der Apostelgeschichte und auch nicht von den Lehrbriefen ausgehen. Ich werde tatsächlich von den Evangelien ausgehen. Nun, wir sind uns gewöhnt zu denken in den Evangelien, da ist die Gemeinde ja gar nicht drin. Ja, das Geheimnis der Gemeinde ist in den Evangelien nicht enthüllt. Aber das Entscheidende, worauf es beim Gemeindeleben ankommt, davon redet der Herr selbst in den Evangelien. Nun, eigentlich müssen wir das ja erwarten, dass es so ist. Wenn es stimmt, dass der Herr der Grund der Gemeinde ist und die Gemeinde auf ihm ruht, dass er das Haupt der Gemeinde ist, die Gemeinde an ihm hängt, dass er der Eckstein der Gemeinde ist, also dass all sein Tun beständig sich an ihm ausrichtet, dann muss es doch so sein, dass wir, je besser wir den Herrn selbst kennen und seine Worte kennen, umso mehr das leben werden, was der Herr unter Versammlung verstanden hat. Ja, wir lesen nicht von den Ratschlüssen Gottes, vom Geheimnis der Versammlung und von der Stellung und der kommenden Herrlichkeit, außer in einigen Aussagen in den Evangelien. Aber das, was die Apostel in den Lehrbriefen tun, und das, was die Apostel taten, wo immer sie hinkamen, ja, was haben sie getan? Sie haben doch genau das getan, was der Herr ihnen auftrug. Und was hat der Herr den Jüngern aufgetragen? Missionsbefehl. Und dann hat er ihnen aufgetragen, lehret sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und ich meine, das Leben, das Gemeindeleben, das persönliche Leben in der Beziehung zum Herrn, dass das doch damit sehr viel zu tun hat. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, das irgendwie deutlich zu machen. Ich will jetzt einige Stellen lesen, welche uns das zeigen können. Das, was die Apostel am Herrn gesehen hatten, das haben sie überall gelehrt. 1. Johannes 1, Vers 1. 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Hier redet doch Johannes von der Menschwerdung, von all dem, was er am Herrn gesehen hat, von ihm gehört hat, und deutet das natürlich weiter aus. Vergleichen wir das mit 2. Petrus 1, der 2. Petrusbrief, doch ganz sicher ein Brief geschrieben für die Christen, für die christliche Gemeinde und damit auch für örtliche Versammlungen. Und wir lesen diesen Brief und empfangen Unterweisung aus diesem Brief. Und hier sagt Petrus, 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die der Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Er redet von dem, was er am Herrn sah und hörte auf dem Berg der Verklärung. Etwas, wovon wir in den Evangelien lesen. Das macht er zum Ausgangspunkt seines ganzen Arguments. Also wir merken, dass die Evangelien doch wohl einiges uns zu sagen haben über unser Leben als Christen in der Gemeinde, auch über das Zusammenleben in der Gemeinde. Zwei Stellen aus dem Matthäusevangelium. Eine Stelle aus dem Matthäusevangelium, an die denken wir meistens sofort, wenn von Versammlungen die Rede ist, wo der Herr dieses Wort auch gebraucht, Matthäus 16, Vers 18. Matthäus 16, Vers 18, aber ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Und jetzt erinnere ich an eine andere Stelle, die wir oft auch zitieren, wo es auch um einen Felsen und um Bauen geht. Aus dem Matthäusevangelium. Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Ich glaube nicht, dass wir es fertigbringen zu sagen, diese beiden Stellen haben nichts miteinander zu tun. Fels, bauen. Beide Mal ist der Herr der Redende. Also offensichtlich hat das, was der Herr in der Bergpredigt sagt, sehr viel damit zu tun, mit dem, was der Herr tut. Er baut sein Haus auf dem Felsen, aber wir haben einleitend gehört, er baut durch uns. Wir sind seine Mitarbeiter. Und dass er das, was er gelehrt hat, auch in der Bergpredigt, dass das etwas zu tun hat mit dem Bauen seines Hauses, auch der örtlichen Versammlung. Nun, heute Abend kommen wir nicht mehr dazu, aber ich werde das morgen gleich machen. Natürlich müssen wir uns fragen, was ist denn das Verhältnis, die Beziehung zwischen Reich Gottes und Versammlung Gottes? Die Bergpredigt nennen wir oft und ganz sicher zu Recht die Verfassung des Reiches Gottes. Und von daher denken wir dann manchmal ziemlich schnell, in dem Fall hat das mit uns, mit Versammlung nichts zu tun. Und darum wollen wir uns Gedanken darüber machen, über Reich Gottes und Versammlung Gottes, nicht sehr ausführlich, aber doch so, dass wir sehen, dass das wirklich Dinge sind, die wir unterscheiden müssen. Unterscheiden, aber nicht trennen. Und das ist vielleicht ein Fehler, den wir uns angewöhnt haben, dass wir Dinge, die hier unterschieden werden, Reich Gottes und Versammlung Gottes, getrennt haben. Und dann in einem nächsten Schritt dann sagen, in dem Fall hat das, was der Herr gelehrt hat, in seinen Reden, in den Evangelien, eigentlich mit der Versammlung nichts zu tun. Ja, der Herr sagt hier Dinge, von denen wir wissen, dass sie sehr viel zu tun haben. Und wir wenden sie auch an. Wir wenden sie auch an immer wieder. Wir wenden ja die Aussagen des Herrn aus der Bergpredigt an und die Aussagen des Herrn aus Matthäus 18 an und seine Aussagen aus Matthäus 16. Wir wenden sie an, auch auf uns, auch auf die Versammlung. Und das ist auch richtig so. Eine weitere Stelle, die ich schon zitiert aus dem Matthäus Evangelium, Matthäus 28, 18 bis 20, Missionsbefehl. Und dort sagt der Herr den Jüngern, lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und das haben die Jünger getan. Und hier kann man natürlich nicht so argumentieren und sagen, das sei der Missionsbefehl im tausendjährigen Reich, wie das manchmal gemacht wird. Denn die Jünger, die haben ja nicht im tausendjährigen Reich gelebt, sondern die haben das wirklich getan. Es geht ja gar nicht auf. Dass das auch eine zukünftige Bedeutung hat, ist damit nicht ausgeschlossen. Aber wir dürfen nicht sagen, das habe für uns nichts zu sagen. Denn die Jünger, das waren doch sicher Christen. Und sie haben in den christlichen Gemeinden die sie zum Herrn führten, gelehrt. Und zwar das, was der Herr sie gelehrt hatte. Und was sagt Paulus? Und wir zitieren ja Paulus auf 1. Korinther 11, Vers 23. Ich habe von dem Herrn empfangen. Also das, was ja nach unserer Überzeugung und auch in unserer Praxis die Mitte des Gemeindelebens ausmacht. Das Gedächtnis des Herrn ist etwas, was Paulus in Korinth lehrte, indem er sie an die Worte des Herrn aus den Evangelien erinnerte. Wir übernehmen also wirklich das, was der Herr in den Evangelien lehrte, für die Praxis, für das Leben der örtlichen Versammlung. So werden wir also morgen dann fortfahren. Ich werde zuerst etwas sagen über das Reich Gottes und die Versammlung Gottes. Und dann wollen wir sehen, in welcher Weise die Bergpredigt ganz grundlegende Dinge sagt für unser Zusammenleben als Geschwister in der Versammlung.